Bevor es gleich losgeht mit Backstage Folge 125 und damit der letzten Folge für dieses Jahr, möchte ich gerne Danke sagen. Ich habe im Jahr 2022 47 Podcast-Folgen produziert. Ich durfte interessante Menschen, ihre Kunst und ihre Geschichten kennenlernen. Herzlichen Dank an jede einzelne Person, die bei mir im Podcast zu Gast war. Ebenfalls herzlichen Dank an alle, die mir im Laufe des Jahres etwas in den Hut geworfen haben. Ich mache dieses Projekt nicht, um damit Geld zu verdienen, aber das ist eine Wertschätzung, die mir sehr viel bedeutet. Genauso viel bedeutet es mir, dass ihr diesen Podcast hört und so liebes Feedback gebt. Vielen Dank auch dafür. Ob ich 2023 weiterhin jede Woche eine neue Folge raushauen werde, kann ich leider nicht versprechen. Ich habe einige spannende Theaterprojekte in Aussicht, die viel Zeit und Energie benötigen werden. Aber weitergehen wird dieser Podcast auf jeden Fall. Und ich hoffe, mit euch. So, jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Freude mit Folge 125. Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Peter Wesenauer. Peter ist Gründer und Chefdirigent des Sindakar-Orchesters Salzburg. Zudem ist er regelmäßig als Gastdirigent bei zahlreichen Orchestern und Theatern im In- und Ausland tätig. Als Komponist schreibt er für die Theaterbühne, für Filme, Video- und Hörspiele. Aktuell arbeitet er an einer eigenen Oper. Peter.
Hallihallo.
Sehr schön, dass du da bist. Du hast am Mozarteum in Salzburg studiert. Und ja. Wie waren denn deine, ich sag mal, musikalischen Anfänge? Also wie kam es dazu, dass du überhaupt Musik studiert hast?
Naja, das ist so. Mein Großvater, bei dem ich eigentlich meine gesamte Kindheit und Jugend verbrachte, war Komponist. Und ich sah immer den komponierenden Menschen, also es gab nichts, wo nicht irgendwo Noten drauf geschrieben wurden.
Wie geil.
Und hatte so, also ich dachte mir damals als Kind, das macht ohne dies jeder.
Ach so. Mhm.
Und war dann sehr überrascht, als ich dann schon größer war und bemerkt habe, dass nicht jeder komponiert. Also für mich war das irgendwie so der normale Alltag zu komponieren. Und mein Großvater, ich bin ohne Vater aufgewachsen, das muss ich dazu sagen. Und mein Großvater war so mein Vater. Und der hat mich ohne jetzt, also mir kam es nicht so vor, ohne Druck oder wie auch immer, mich der Musik und der Harmonielehre und dem Komponieren und dem Tonsatz sehr, sehr nahe gebracht. Aber immer so, dass ich es eigentlich, habe ich es gar nicht bemerkt. Mhm. Also es war dann so, als ich in die Schule kam und die Noten wurden gelernt, dachte ich mir, warum lernen wir das jetzt? Das kann man ja.
Ja.
Ja, so ging das los und für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass ich irgendetwas mit Musik machen werde. Dass es dann Komponist und Dirigent wird, hat sich dann so ergeben.
Ich habe mich erinnert an mich selber, weil ich habe eine musikalische Früherziehung genossen, so mit 3-4 Jahren und konnte dann Noten lesen, bevor ich in die Schule kam. Also bevor ich Buchstaben lesen konnte, konnte ich lesen.
Ja.
Und ich dachte auch damals, warum können die alle keine Noten lesen? Das hat mich total erschreckt und dachte irgendwie, das ist ja komisch. Ja,
also, ja stimmt. Ja, bei mir war es auch
wenn
so.
Wenn man damit also, so aufwächst, ist das so ganz normal, genau.
Genau.
Wie war für dich dann so der Absprung ins Berufsleben? Weil du hast ja direkt 96 angefangen, als freischaffender Dirigent und Komponist zu arbeiten.
Ja.
War das einfach, da direkt Fuß zu fassen?
Naja, es war so, ich war ja während meines gesamten Studiums tätig bei der Militärmusik in Salzburg, um mir das alles finanzieren zu können.
Mhm.
Und hatte da schon sehr viele Kontakte geknüpft. Das heißt, es ging halbwegs. Also es war so, natürlich bin ich nicht reich geworden, bin ich ja leider immer noch nicht.
Mist.
Aber es ging eigentlich. Also es lief von Anfang an ganz, ganz okay.
Mhm. Du hattest auch verschiedene Preise gewonnen, hast bei Kompositionswettbewerben mitgemacht. Ist das was, was einem auch hilft, irgendwie Kontakte zu finden oder Aufmerksamkeit zu bekommen?
Bedingt. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich nach irgendwelchen Preisen irgendwelche besonderen Aufträge bekommen hätte, jetzt als Komponist. Eigentlich ist, war das schön und war halt dotiert mit Geld.
Ja, gut.
Aber so, dass jetzt dann die großen Aufträge gekommen wären, so war das nicht.
Nicht, okay. Du bist ja unglaublich viel unterwegs, also du reist sehr viel. Man kann dir dabei auch auf Instagram zum Beispiel oder Facebook folgen, ein bisschen, wo du gerade so unterwegs bist. Man erfährt dabei, dass du Zugfahren einigermaßen doof findest.
Naja, ich brauche ja nur einen Zug zu sehen, schon ist eine Stunde zu spät.
Ah, so ist das. Es gibt so Leute, die haben da so spezielle Beziehungen zu Zügen.
Ja.
Und ich muss fragen, was hast du denn gegen Berge?
Ach, naja, das ist so. Ich lebe ja, also mein Lebensmittelpunkt beziehungsweise meine Familie wohnt ja mit mir in Hallstatt, im innersten Salzkammergut, im tiefsten Salzkammergut, und ich bin hier umgeben von nur von Bergen.
Mhm.
Und die Berge sind aber so nah, dass wir zum Beispiel ich glaube, es geht immer los, so Mitte November oder Anfang November bis in den Februar hinein, da wo ich wohne, keine Sonne haben, weil die Berge im Weg sind.
Mhm.
Also man sieht den blauen Himmel, man sieht die Sonne am Himmel, aber sie scheint nicht in unser Tal herein. Und das ist jetzt, also wenn ich dann so schreibe, die blöden Berge oder so, das ist natürlich schon ein bisschen humorvoll gemeint, aber wenn sie nicht wären, wäre es mir lieber, und wenn ich nur aufs offene Meer rausschauen könnte, wäre es mir auch lieber, und wenn das Jahr aus Juli und August bestehen würde, wäre es mir noch lieber.
Ja, das verstehe ich, ja. Ich fand es so schön mit so einem Bild von so einem wunderschönen Ausblick, eben auch mit Bergpanorama, ja, und du schreibst dazu, welche blöde Berge, die sollen mal da weg. Was hat er denn? Ja, okay, aber das verstehe ich, ja. Wenn der Winter eh schon so dunkel ist. Mhm.
Ja, also ich bin generell ein Sommermensch und ein Mensch, der gerne am Meer ist und in der Hitze. Also mir ist es kaum mal zu heiß.
Okay. Du bist über die Susanne Heenberger zu mir gekommen, ne? Die die Konzertmeisterin von, oder heißt es Konzertmeisterin, was sie macht?
Ja, sie ist Konzertmeisterin in der Sinfonietta da Camera Salzburg.
Genau, und da bist du ja der Chefdirigent.
Genau.
Und zwar auch schon seit Beginn dieses Orchesters, ne?
Seit Beginn, also das ist ja so, dass die Susanne und ich das Orchester gemeinsam gegründet haben.
Ach so, okay.
Ja, also wir haben uns vor genau 20 Jahren kennengelernt, und zwar auf einer Asien-Tournee, auf einer China-Tournee, da wurde ein Orchester zusammengestellt.
Mhm.
Und sie wurde eben als Konzertmeisterin gefragt und ich als Dirigent. Wir kannten uns damals nicht, die kannte ihren Mann schon, aber wir kannten uns nicht und haben dann irgendwie am Rückflug von dieser, ich glaube 2 Wochen hat es gedauert, von dieser Tour beschlossen, wir gründen aus diesem zusammengewürfelten Haufen, den es da jetzt 2 Wochen gegeben hat, ein Orchester, und das ist halt jetzt 20 Jahre alt.
Ja, jetzt erinnere ich mich auch, als wo du das erzählst, dass die Susanne das in ihrem Gespräch mit mir auch erzählt hatte, diese Geschichte. Also wer das nochmal nachhören will, verlinke ich mal in den Shownotes das Gespräch mit Susanne und mir. Wie ist es für dich mit der Orchesterleitung? Ich hatte schon 1-2 Mal Dirigenten bei mir im Podcast, die erzählt haben, dass sie sich im Studium nicht so gut darauf vorbereitet gefühlt haben, wirklich ein Orchester anzuleiten, weil es da ja nicht nur um die Technik des Dirigierens geht, sondern auch darum, eben mit Menschen zu arbeiten und die zusammenzubringen und mit Stimmungen zu arbeiten. Geht's dir da auch so?
Bei mir ist es vielleicht ein bisschen anders, weil ich schon sehr, sehr früh begonnen habe zu dirigieren.
Mhm.
Und zwar Deshalb, weil man als Komponist, als junger Komponist ja darauf aus ist, dass seine Dinge gespielt werden. Und habe dann schon sehr früh mal ein Orchester gegründet. Also es war eher so ein Kammerensemble mit Dirigent. Das hieß das Ensemble Rubato. Das haben wir gegründet, ich glaube, so Ende der 80er Jahre. Wo wir halt sehr viel neue Musik gespielt haben und auch natürlich auch meine Dinge gespielt haben. Und ich habe eigentlich von Anfang an immer dirigiert und wusste eben um die Situation der Psychologie als Dirigent sehr viel, weil ich es eben viel getan habe. Im Studium selbst ist es natürlich so, dass man dirigieren kann man nur lernen, wenn man es tut. Mhm. Und alles, was man theoretisch lernt, ist zwar nett, aber lässt sich wahrscheinlich nie umsetzen, weil ja jeder Mensch anders ist, jeder Mensch anders arbeitet. Und so ist es halt meines Erachtens unendlich wichtig, dass man das permanent tut. Und das ist halt natürlich schwierig, wenn man kein eigenes Orchester hat. Als junger Dirigent wird man nicht gleich zu den Großen eingeladen als Gast. Und ja, man muss, es ist halt so, dass man sich irgendwie dann darum kümmern muss, dass man halt zum Dirigieren kommt. Mhm. Und viele junge Dirigenten machen das ja genauso wie ich und gründen ein Orchester oder ein Ensemble und üben das dann. Mhm. Damit.
Also es braucht die Praxis, man kann das gar nicht so theoretisch jemandem beibringen.
Genau.
So.
Mhm. Ja. Also man kann die Schlagtechnik, das lernt man natürlich, aber und auch die Theorie, wie man eine Partitur studiert, wie man das musikalisch versteht, aber mit den Leuten zu arbeiten, das muss man einfach tun.
Mhm. Was ist für dich das Schönste am Dirigieren?
Ja, das Schönste. Ja, das Schönste ist einfach die Zusammenarbeit mit so vielen Leuten, mit so vielen unterschiedlichen Leuten, die dann am Ende, also wenn alles klappt, am Ende dann ein einziges Ding gemeinsam auf die Bühne stellen und alle ziehen an einem Strang und jeder ist wichtig und also das ist das Schönste dran.
Ja.
Es ist jetzt gar nicht so irgendwie da vorne stehen zu dürfen, sondern mehr das, was am Ende rauskommt. Das ist wirklich toll.
Wie viele Orchester leitest du aktuell?
Naja, aktuell jetzt nur, also als Chef unter Anführungszeichen nur das in Salzburg, die Sinfonietta, aber ich bin halt sehr viel als Gast unterwegs.
Ah, okay.
Ja. Und ich war ja letzte Spielzeit Chef vom Orchester des Sorbischen Nationalensembles. Und das habe ich leider beenden müssen, weil, also das Orchester ist wirklich toll und die Zusammenarbeit dort war wirklich fantastisch. Und wir haben uns wirklich von Anfang an gegenseitig geliebt. Ich kenne das Orchester sehr lange schon, aber die Chefposition hatte ich eben nur diese letzte Spielzeit. Mhm. Aber es war leider nicht möglich, weil es dort einen Intendanten gibt, der ist noch dümmer als Stroh.
Oh.
Und das war natürlich ein bisschen dramatisch und ich musste das dann beenden. Und was für das Orchester nicht sehr lustig war, weil die hätten mich sehr gerne lange gehabt und ich wäre auch sehr gerne lange bei ihnen geblieben, aber es ging einfach nicht.
Aber du hattest zu viel auch mit diesen Menschen dann zu tun. Also du hättest
ja, nicht, leider. Und ich meine, ich kenne mittlerweile ich mache das jetzt, ich glaube, mehr als 35 Jahre, kenne viele Intendanten und habe viele Intendanten kennengelernt und da waren natürlich welche drunter, die wirklich fantastisch arbeiten und ich habe auch welche kennengelernt, die nicht so fantastisch waren, aber es hat trotzdem funktioniert. Aber wenn es so gar nicht geht und wenn man so gar nichts von seinem Geschäft weiß, dann ist es natürlich ganz schwierig.
Ja.
Aber naja, so ist das.
Aber du arbeitest auch überhaupt so viel Richtung Theater auch, oder? Also ich habe es nicht so ganz, aber es waren so hier und da Projekte, wie dass du für eine Produktion vom Landestheater Niederbayern eine Filmmusik komponiert hast oder sowas.
Naja, als Komponist arbeite ich am liebsten für das Theater.
Mhm.
Egal was es ist, egal ob es Musiktheater ist, ob es Schauspiel ist, wo ich dann Bühnenmusik komponiere, das tue ich am liebsten. Also das ist wirklich, das ist so mein, wie soll ich sagen,
Steckenpferd.
Meine und Leidenschaft. Also ja. das ist wirklich, das ist, finde ich, so fantastisch, immer mit verschiedenen Regisseuren, mit verschiedenen Textern etc. zusammenzuarbeiten. Jeder ist anders, jeder hat andere Eindrücke oder bringt andere Eindrücke, neue Ideen. Und da gibt es halt so ein paar Regisseure, wenn die mich anrufen, dann freue ich mich unheimlich, wieder mit denen arbeiten zu können. Also es sind eigentlich nur zwei. Wenn die anrufen, dann ist das Leben gerettet.
Solange sie das regelmäßig tun, ist sehr gut.
Ja, das tun sie.
Wie funktioniert das dann? Also du setzt dich dann mit dem Regisseur zusammen und ihr besprecht, was du oder was er sich vorstellt? Oder also wie frei bist du da in deiner Arbeit?
Grundsätzlich bin ich sehr frei. Es ist nur so, die Regisseure schicken mir, also normalerweise ist es so, die schicken mir das Stück. Also ich mache jetzt dann Bühnenmusik für zum Beispiel für Shakespeare, wie es euch gefällt. Ja. Und der Regisseur hat das auch übersetzt und hat mir jetzt das fertige Skript geschickt. Ich lese das und dann sagt er mir, wo er Musik möchte und was er sich ungefähr vorstellt. Mhm. Und da gibt es Regisseure, die erzählen mir einen Roman und haben aber am Ende nichts gesagt, was sie wirklich wollen. Und dann gibt es eben welche, so wie der jetzt, der wie es euch gefällt, macht, mit dem ich schon viel gemacht habe, das ist der Oliver Kabus. Der sagt mir einen Satz und ich weiß ganz genau, welche Musik er an dieser Stelle will. Und ich weiß es nicht, wie viele Inszenierungen von ihm ich schon mit Musik beglückt habe, aber mit Sicherheit mehr als 10. Und es war noch nie so, dass ich irgendetwas komplett verwerfen musste. Es gibt dann hin und wieder so Dinge, wo er dann sagt, pass auf, an dieser Stelle gibt es das und das und wir bräuchten da 5 Sekunden länger oder kürzer, weil der Höhepunkt dahin geht. Das wird natürlich dann angepasst. Yeah. Aber der kann das so genau beschreiben in ganz kurzen Sätzen, dass ich genau weiß, aha, das muss so und so klingen und es funktioniert auch.
Mhm. Du schreibst gerade eine Oper?
Ja. Ja.
Kannst du dazu schon irgendwas verraten oder ist das alles natürlich noch in vager Zukunft? Na,
kann ich schon was verraten. Und zwar, eine Oper zu schreiben zu dürfen mit Auftrag ist ja sowas wie ein Ritterschlag für einen Komponisten. Und wenn dann der zweite von diesen zweien, die ich so verehre und mit denen ich so gerne zusammenarbeite, anruft und sagt, du, wir sollten eine Oper schreiben.
Wow, was eine Anfrage.
Dann freut man sich natürlich sehr. Ja. Und zwar, das ist der Intendant des Niederbayerischen Landestheaters, der Stefan Tilch. Für den habe ich schon des Öfteren auch Bühnenmusik geschrieben und wir können gut, wir können sehr gut miteinander. Mhm. Und wir haben vor, ich weiß es nicht, 5, 6 Jahren mal gesprochen. Es wäre schön, wenn wir eine Oper schreiben könnten gemeinsam und so, aber es hat sich nie ergeben. Und jetzt ist es eben soweit. Und da muss man noch dazu sagen, dass der Stefan in etwa genauso spinnt wie ich. Mhm. Das heißt, es gibt für uns eigentlich sehr wenig außerhalb unserer Arbeit. Und wenn es dann eine Arbeit ist, die uns so Spaß macht und so beflügelt wie dieses Ding, das wir jetzt da gerade machen, dann ist es für unser Umfeld nicht das Idealste, weil wir ja nicht nur das zu tun haben, abseits von der Familie, die am meisten leidet natürlich bei so einem Projekt, aber auch alle anderen Dinge, die wir sonst noch zu tun haben. Also der Stefan hat in der Zwischenzeit Siegfried inszeniert von Richard Wagner und ich hatte viele Gastdirigate, auf die ich mich natürlich vorbereiten muss. Das alles leidet ein wenig, weil wir permanent diese Oper im Kopf haben und wir haben begonnen, ich weiß es nicht, am Anfang Sommer, so irgendwie. Und der Plan ist, oder es ist schon fixiert, die Oper kommt heraus im Frühjahr 2024.
Ah ja, okay.
Also wir haben eigentlich noch gut Zeit. nicht Unmengen Zeit, aber noch gut Zeit. Und es war so, dass er mich gebeten hat am Beginn unserer Arbeitsphase, ich möge doch ein paar kurze Stücke komponieren und ihm schicken, damit er sich beim Librettoschreiben ein wenig hineinfühlen kann. Und ich habe dann ein bisschen begonnen. Ich habe den Roman gelesen, es ist eine Erzählung von, das darf ich glaube ich schon sagen, Josef Roth mit dem Titel April. Das kennt fast niemand, also auch die Josef Roth-Jünger kennen das kaum. Und ich kannte es auch nicht und habe halt das gelesen und habe dann so kurze kleine Stücke, so Leitmotive, wenn man will, komponiert und ihm geschickt. Und dann hat er begonnen, das Libretto zu schreiben und ich habe parallel, ohne das Libretto schon zu haben, richtig begonnen daran zu komponieren. Und dann haben wir uns so gegenseitig immer wieder angestachelt und im Nu war sein Libretto fertig und ich habe dann nicht mehr aufhören können zu komponieren und habe dann, glaube ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich denke mal so 1,5 Monate wirklich Tag und Nacht an dieser Oper geschrieben, wow, mit so einer Energie, die ich selten habe. Also schlafen war irgendwie nicht mehr in meinem, in meinem Bereich des Greifbaren. Also ich kann mich nicht erinnern, wirklich ordentlich geschlafen zu haben in dieser Zeit, weil es einfach so riesen Spaß gemacht hat und weil einfach der Fluss so gut war. Und ich war dann irgendwann fertig mit dem Ding, so Ende August, glaube ich, und habe es ihm dann geschickt. Und jetzt sind wir halt dabei, es zu verbessern. Und wir sind jetzt gerade in der Fassung 4. Das heißt, es kommt immer wieder Neues von ihm. Und man muss dazu sagen, der Stefan ist einer, der das Musiktheater oder den Musiktheatersbetrieb so unendlich gut kennt, dass ich ihm auch blind vertraue, wenn er mir sagt, pass auf, an dieser Stelle ist das und das, da wäre es mit der Musik vielleicht so und so. Und das funktioniert fantastisch. Und er schickt mir dann immer so, wir nennen es Bastelanleitungen. Also wo dann steht Bastelanleitung für Bild 4. Also jetzt habe ich gerade eine bekommen für das Bild 4, die letzte, weil jetzt machen wir den Deckel drauf und lassen es dann liegen bis Februar oder so, wenn wir können. Und wo halt dann so Kleinigkeiten geändert werden. Also im Grunde genommen ist das Ding fertig, aber es gibt so jetzt diesen Feinschliff und es ist eine unsagbar geile Arbeit. Egal, ob es jetzt von der Musik gut oder schlecht ist, das kann ich nicht beurteilen, aber es macht irre Spaß und es macht dem Stefan irre Spaß und wir schreiben uns dann ganz verrückte E-Mails, in denen wir uns gegenseitig wieder gegenseitig die Arbeit wieder verschönern, so.
Das klingt echt total cool. Kannst du beschreiben, wie du komponierst? Ich habe immer ganz viele handschriftliche Zettel gesehen auf deinen Fotos, so, also dass du erstmal alles irgendwie aufschreibst, dann erst in den Computer einhämmerst. Aber wie entsteht da so ein Stück in deinem Kopf?
Es ist so, ich bin ein bisschen skurril, was das Komponieren angeht. Ich hatte Phasen, da wollte ich gar nicht mehr komponieren. Es hat mich ja überhaupt nicht mehr interessiert. Ich wollte eigentlich nur dirigieren und so. Und irgendwann hat es dann wieder losgegangen. Aber ich habe noch nie am Klavier komponiert. Mhm. Also ich komponiere immer alles aus dem Kopf, vom Kopf auf das Papier. Also ich bin ja eine Generation, die ja noch ohne Computer begonnen hat. Also ich kann noch mit der Hand Noten schreiben, so dass das funktioniert. Und für mich ist immer wichtig, dass ich es zuerst aufschreibe, egal wie viel das dann ist. Also ob das jetzt eine ganze Partitur ist oder nur ein Particell oder eine Skizze. Ich schreibe alles per Hand auf und wenn es dann soweit ist, dass ich mir denke, ja, es ist okay, dann schreibe ich es in den Computer rein. Also dann spiele ich es rein.
Das heißt, du hast ein ganzes Orchester in deinem Kopf drin. Du kannst dir das vorstellen, wie das klingt.
Ja, okay. Aha. Ja, das kommt aber auch von meinem Großvater irgendwie. Der hat ja immer zu mir gesagt, wenn ich ihm so als Kind schon Dinge gezeigt habe, wenn ich was komponiert habe, ich gesagt, schau, kannst du dir das ansehen? Dann hat er ja immer zu mir gesagt, hast du es am Klavier geschrieben oder aus dem Kopf? Und wenn ich gesagt habe, am Klavier, dann hat er gesagt, vergiss es und hat es gar nicht angesehen.
Wow, okay.
Und das ist, ich bin halt deshalb wahrscheinlich auch sehr schnell. Also ich brauche nicht viel probieren. Habe das aber auch insofern gelernt, dieses schnelle Schreiben und diese Klangvorstellung zu haben, weil ich sehr früh angefangen habe, für alle möglichen Ensembles und Orchester Arrangements zu schreiben. Und da kannst du nur Jobs bekommen, wenn du wirklich schnell bist. Mhm. Also wenn du irgendwie tagelang an einem Arrangement herumdoktern musst, dann ist es schon zu spät. Also, und ich habe ja mittlerweile auch Kunden, wenn man das so nennen kann, oder Auftraggeber, speziell für Arrangements, die mich in letzter Sekunde anrufen. Die dann sagen irgendwie, du, wir bräuchten ganz dringend das Stück und so. Und ich weiß ganz genau, die hätten das gestern schon gebraucht, aber irgendwie ist jemand ausgefallen oder was weiß ich was. Und da gibt es die skurrile Geschichte. Einen habe ich, der sagt mittlerweile, wenn ich zu ihm sage, wann brauchst du es, dann sagt er, wie spät ist es?
Ja.
Ja, also es geht alles vom Papier dann in den Computer. So.
Und es klingt dann auch so, wie du es in deinem Kopf gehört hast später?
Oh, eigentlich schon, ja. Ja,
okay. Ja,
ja, wenn ich keine Fehler mache, schon.
Du hast einen Komponierturm?
Ja, das hört sich jetzt, es ist kein Turm, es ist nur ein ausgebautes Dachgeschoss, aber ich nenne es Turm.
Ja, das klingt so romantisch, dass der Komponist in seinem Turm sitzt und Musik.
Ohne Rapunzel.
Musik
ohne
bastelt. Rapunzel. Ja, genau, ohne Rapunzel, ja. Ja, gut, ich habe hier auch ein Turmzimmer, in dem ich mich gerade befinde, und das hat auch überhaupt nichts mit einem Turm zu tun. Aber hier war mal ein kleines Vordach an einem Balkon, was von außen ein bisschen aussah wie ein Turm. Den Balkon gibt's nicht mehr, das Dach auch nicht mehr, aber es ist immer noch das Turmzimmer.
Ja.
Ja, ich finde auch, das klingt sehr romantisch, ja.
Ja, schon.
Was hatte ich gerade noch? Genau, das heißt, du arbeitest tags und nachts, hast du es gerade gemeint? Also zumindest, wenn dich so richtig der Flow packt, merkst du dann auch nach so einer Phase so, oh, du hast echt viel gearbeitet, jetzt musst du auch mal schlafen, oder zieht es gar nicht
natürlich,
so?
Ja, natürlich gibt es sowas. Wobei ich arbeite am liebsten, also was das Komponieren angeht, natürlich nachts.
Ah,
nachts
echt?
Ist es für mich irgendwie... Ja, und da gibt es halt dann so eben wie jetzt in dieser Opernphase so die Situationen, dass ich dann vom Block, vom Notenpapierblock aufschaue und es ist hell und denke mir, ah, jetzt ist es hell geworden.
Wow.
Ja, das hört sich jetzt alles so romantisch oder irgendwie an, aber das ist eigentlich, ist es ganz normale Arbeit.
Ja.
Also so wie der, es ist jetzt keine Fließbandarbeit, aber es ist eine... schon ein, man muss schon sehr diszipliniert auch sein.
Ja,
also das ist jetzt nicht so, dass man das so verklärt als so der Künstler in seinem Turm und schreibt halt so vor sich hin, sondern manchmal ist es schon auch Überwindung, dass man beginnt.
Mhm. Ja, wie bei jeder Arbeit halt, ne?
Ja, klar. Ja,
genau.
Klar.
Genau.
Und wenn ich dann vor einer Netflix-Serie liege, denke ich, jetzt sollte ich eigentlich komponieren.
Ja, genau. Wie hast du die Corona-Zeit so erlebt? Ich hatte gesehen, dass es da durchaus auch Projekte gab, zum Beispiel dieses Sound auf Hallstatt. Ich finde, das klang sehr cool mit draußen Musik und so ein Krams.
Ja, also die Corona-Zeit war für mich jetzt nicht so dramatisch wie für andere, weil eben die Komponierjobs waren eigentlich schon weniger, aber waren da.
Ja.
Also das war eigentlich nicht so schlimm. Das Einzige, was mir wirklich, wirklich abgegangen ist, ist einfach das Dirigieren. Dass ich in dieser ganzen langen Zeit nichts dirigiert habe. Aber sonst, ja, mit der Susanne habe ich dann diesen Corona Concert Hall entwickelt. Das war eigentlich nur, um uns ein wenig bei Laune zu halten. Es war zwar irre viel Arbeit, aber wir hatten großen Spaß daran.
Ja, man hatte halt auch mehr Zeit, ne? Man musste das ja irgendwo reinstecken. So.
Genau,
ja.
Genau.
Ja.
Und wir haben alle gelernt, Filme zu machen, Filme zu schneiden.
Mhm. Ja, total.
Ja, ja.
Arbeitest du nur mit Profis zusammen oder auch mit Amateuren?
Nein, mit allen.
Mit also, allen?
Ja, ja. Ich habe früher habe ich ganz viel für diverse Blaskapellen geschrieben, Arrangements geschrieben und ja, immer wieder mit Amateuren natürlich. Also ich habe da kein Problem damit und es ist nur oft so, dass ich vielleicht manchmal jetzt beim Dirigieren etwas zu ungeduldig werde oder manchmal zu genau bin, wo wir dann die Amateure sagen, pass auf, wir brauchen es nicht gar so genau.
Ja. Aber für dich ist es jetzt kein Unterschied in der Arbeit oder so?
Nein, also, gar nicht, ja. gar nicht, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass ja, egal wer es ist, jeder Musiker war mal Amateur. Es ist, ja, und warum soll der Amateur nicht auch spielen dürfen?
Ja. Du hast auch einem Hörspiel einen Soundtrack komponiert, hatte ich jetzt gesehen. Ich glaube, es ist ein Kinderbuch oder Kinderhörspiel gewesen.
Es ist ein Kinder, also es nennt sich Hörspiel für die ganze Familie, glaube ich. Mhm. Und es ist ein Kinderbuch, ja. Es heißt Lemis Abenteuer von Thomas Ecker. Das ist auch eine Arbeit mit dem Landestheater Niederbayern. Die haben das produziert.
Ah, okay.
Mit den Schauspielern von dort und so. Ja, ja, es ist sehr, ich habe es gerade gehört, weil am Sonntag war Premiere, glaube ich, letzten Sonntag. Mhm. Ja, genau. Und habe es mir angehört, das fertige Ding, weil ich habe ja nur die Musik geschickt und dann haben die das einfach gemacht oder haben die Musik einfach dazu gebastelt, wo sie halt hingehört. Und ja, ist sehr schön geworden, finde ich. Ist sehr süß eigentlich.
Ja, ich fand das schön, dass du auch sowas machst. Also es ist unglaublich breit, dein Arbeitsbereich sozusagen. Also für was man alles eben auch komponieren kann.
Genau. Ja. Ich habe ja auch schon Computerspielmusik gemacht und ja, alles Mögliche. Es ist zu komponieren ist einfach so breit und man hat ja für jedes Genre braucht man Musik. Es gibt ja kaum etwas, wo keine Musik ist.
Ja.
Das ist ja ganz, ganz interessant. Film, sei es Film oder im Hörspiel oder Schauspiel. Mhm. Ja.
Hast du irgendeinen Ausgleich zur Musik oder ist das den ganzen Tag so in deinem Kopf?
Ich habe eigentlich keinen Ausgleich. Naja, mein einziger Ausgleich, aber das ist jetzt auch wieder kein wirklicher Ausgleich, weil es auch eine künstlerische Tätigkeit ist. Ich schreibe. Also ich habe ja zwei Bücher schon rausgebracht. Mhm. Ich schreibe Geschichten oder Romane oder wie auch immer. Und immer, wenn ich nichts zu tun habe, was eh so selten ist, aber dann schreibe ich halt irgendwelche Geschichten, die ich dann vielleicht wieder wegwerfe oder auch nicht. Zweimal habe ich es rausgebracht. Das ist so mein Ausgleich, aber jetzt so Hobby habe ich keins.
Mhm. Ja, nein, gut.
Nein, stimmt. Ja,
ja, ich habe gerade kurz überlegt, also bei mir sind Hobbys meistens auch irgendwie mit Kunst verbunden tatsächlich. Also ich singe noch in einem Chor, so hobbymäßig. Aha. Aber das kann ich halt dann wiederum auch für die Bühne nutzen, was ich da so lerne. Also es hat dann doch immer irgendwie wieder einen Zusammenhang. Ja.
Bisschen kochen, das ist auch kein Hobby, das ist ja auch nur Entspannung.
Okay. Gibt es sonst noch irgendwie aktuelle Projekte, Termine, die wir noch ansprechen sollten, die ich jetzt vergessen habe? Oder Ziele fürs nächste Jahr oder so irgendwas?
Ziele?
Ja, Vorsätze.
Vorsätze. Was gibt es jetzt Neues oder das nächste? Ja, das nächste ist am 8. Dezember, also nächste Woche. Eine Lesung, das ist ganz, ganz nett oder ganz spannend. Und zwar, es gibt, es gibt in Alt aus See, das hier unweit von mir ist, ungefähr, weiß nicht, 10 Kilometer oder so, gibt es eine wunderbare Buchhandlung, die nennt sich Buch und Boot. Und Boot deshalb, weil der Mann von der Inhaberin dieses Buchgeschäfts, der ist Bootsbauer. Und egal, aber das ist eine wunderschöne kleine lokale Buchhandlung und die feiert ihr 10-jähriges Jubiläum und es gibt dort eben am 8. Dezember eine Lesung mit dem Oliver Carbus. Das ist dieser Regisseur, mit dem ich den Shakespeare machen werde im Sommer. Und die Susanne und ich werden dort spielen bei dieser Lesung. Und ich habe extra für diese Lesung die sogenannten Buch- und Boot-Tänze komponiert, die Susanne und ich da spielen werden. Und der Oliver liest aus einem Buch, das heißt Die Altausseer. Das ist ein sehr, sehr altes Buch, neu aufgelegt, wo eben so diverse Dinge über Altaussee und die Menschen dort beschrieben werden. Buch und Boot, Altaussee im inneren Salzkammergut.
Das klingt total schön, nur leider wird diese Podcast-Folge nach dem 8. Dezember online gehen. Aber vielleicht macht ihr ja sowas mal wieder.
Egal. Sicher. Ganz bestimmt. Aber es ist ja nur wichtig, dass man für die Buchhandlung wirbt. Man kann dort auch online bestellen.
Ja, nee, auf jeden Fall. Ich habe mal in einer kleinen Buchhandlung ein Kindertheaterstück aufgeführt in Mannheim. Aha. Schon ein paar Jahre her, aber das war total cool. Schön. So inmitten von Bücherregalen, dann saßen die Kinder auf Matten auf dem Boden und ich habe dann so dazwischen die Geschichte von der Schneekönigin erzählt. Und das fand ich total, total schön. Also ich finde, so Buchläden sind irgendwie ganz...
Super.
Ja.
Generell Bücher. Bücher sind das Beste.
Ja, ja. Ja, schön. Du hast eine Webseite, die kann ich gerne mal verlinken, da findet man auch...
Ja, die ist leider nicht aktuell, weil
genau,
ich zu faul bin.
Termine findet man dort nicht, außer man möchte wissen, was du 2018 so gemacht hast. Ja, aber man findet ein paar Infos über dich und auch weiterführende Links und genau, da kann man ja mal in die Shownotes schauen.
Ja, seit Facebook und Instagram und so kümmere ich mich nicht mehr um die Webseite, weil ich denke, es schaut eh niemand mehr hin.
Ja.
Also man schaut eh nur mehr auf Facebook oder Insta oder keine Ahnung, was es noch alles gibt.
Ja, das stimmt. Ich habe ja auch selber tatsächlich, also für den Podcast gibt es einen eigenen Blog und eine eigene Webseite, wo alles zusammenkommt, aber für mich und meine künstlerischen Sachen habe ich tatsächlich gar keine Webseite, weil ich es bisher nicht brauche. Die Leute erreichen mich so über, wie du sagst, Facebook, Instagram, Twitter und so und irgendwie weiß ich da nicht, warum ich mir jetzt die Arbeit machen muss, nochmal eine eigene Seite zu erstellen, so.
Genau, und man müsste ja dann täglich irgendwie wieder Termine aktualisieren und so.
Ach, ja, Gott. Nee, genau. Hat auch keiner Zeit für, so.
Nein.
Dann würde ich mal noch meine letzte Frage stellen, die stelle ich immer am Schluss jeder Folge und die ist, was wünschst du dir?
Ach, was wünsche ich mir? Ja, Glück und Gesundheit für meine Tochter und für meine ganze Familie natürlich. Ja, künstlerisch wünsche ich mir mindestens einen Oscar.
Gut, ja, man soll ja mal irgendwo anfangen, ja. Mhm.
Und vielleicht ein Dirigat an der Mailänder Scala oder an der Metropolitan Opera.
Okay, ja, ich finde das gut. Vielleicht hört ja hier gerade irgendjemand zu und der mit Beziehungen.
Genau. Ja, na, wichtig ist, dass es gut weiterläuft und dass wir alle gesund bleiben und der Weltfrieden und was weiß ich.
Ja, the whole thing, genau.
Genau.
Vielen Dank, Peter. Total
sehr, sehr
schön,
gerne.
Dass du hier warst. Ganz spannend, was du machst. Ich wünsche dir alles Gute.
Danke, dir auch. Alles Gute.
Euch da draußen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr findet wie immer alle Links zum Backstage-Podcast in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns im Januar wieder. Bis dann. Tschüss.